ARD.
MDR Kultur. Café.
Die Schriftstellerin, Journalistin Runja Othmann ist zu Gast. Ich bin Carsten Tesch. Willkommen.
Hallo.
Ich habe gerade ein Foto von Ihnen gesehen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Da sind Sie in der Ukraine unterwegs mit einem Stahlhelm auf dem Kopf. Sie fahren zu Lesungen in Städten, die nah an der Front liegen. Und ich habe an Ihren Roman 74 gedacht und habe gedacht, ja, sie hat es wieder gemacht. Wieder eine Reise dorthin, wo der Krieg nahe ist, wo Gewalt und Verbrechen passieren.
Ja, es war sehr unterschiedlich, je nach Stadt, wie auch die Lage war. Also in Odessa gibt es zum Beispiel, da war waren wir zu Anfangs, da war das noch relativ auf eine Art entspannt, obgleich ja trotzdem auch die ganze Zeit Raketenalarm war und die Stadt überhaupt nicht entspannt ist. Es ist so eine angespannte Entspanntheit oder nicht normale Normalität irgendwie.
Während sie in Cherson und in den anderen Orten dann dem Ganzen ganz schön nahe gekommen sind. Aber das heißt, es war weder ein Argument dafür oder dagegen, dahin zu fahren, dass es also dem Krieg so nahe kommt.
Nee, also genau, wenn man natürlich ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird man schon nervös, vor allem Cherson ist auch die Lage sehr, sehr angespannt, weil es nicht nur die Einschläge gibt, sondern die haben das russische Militär, die haben so Drohnen, das sind sowieso kleine Drohnen im Grunde, die dann entweder Minen oder Handgranaten dabei haben. Und damit jagen die auch Zivilisten. Und das läuft dann wie so ein Computerspiel für die ab. Und davor hatte ich schon ziemlich Respekt irgendwie, in dieser Stadt zu sein, wo die Drohnen die Zivilisten jagen, ja.
Und kleiner, großer, gedanklicher Sprung. Ihr Roman 74 war in diesem Herbst auf der Shortlist nominiert für den Deutschen Buchpreis. Wo haben Sie gesessen bei der Preisverleihung, als dieser Skandal um Clemens Meyer losgegangen ist?
Wir haben ja da so zugewiesene Sitzplätze gehabt und Clemens Meyer hat so ein bisschen schräg hinter mir gesessen.
Haben Sie irgendwas mitbekommen?
Ja, klar. Also ich finde, das ist eigentlich im Grunde nicht so wirklich ein Skandal, ehrlich gesagt. Er hat vor sich hin gesprochen oder geredet und ja, geschimpft, aber im Grunde war jetzt nichts Skandalöses, fand ich.
Ronja Othmann, Sie sind noch nicht lange aus der Ukraine zurück, wo Sie mit dem Literaturfestival Meridian unterwegs waren. Haben Sie die App eigentlich noch auf dem Handy, diese Luftschutz-App Air Alarm Ukraine?
Ja, die habe ich noch nicht gelöscht. Die habe ich noch drauf. Und es ist, glaube ich, auch ganz gut, das noch ein bisschen im Blick zu haben, weil es hier von Deutschland aus ja oft total... ja, irgendwie in den ganzen Newsfeeds nach unten rutscht und auch, dass man hat hier nicht so wirklich, hatte ich davor auch nicht, so einen Blick, was es eigentlich bedeutet, wenn jeden Tag potenziell 24 Stunden Luftalarm sein kann und meistens ja auch ist. Also wir hatten keinen Tag ohne. Und man sitzt beim Frühstück und der Alarm geht los. Man liegt im Bett, der Alarm geht los. Man geht zum Einkaufen, der Alarm geht los. Man steht unter der Dusche, der Alarm geht los. Und in den Städten an der Front ist es ja noch mal extremer. Da ist ja teilweise der Einschlag, bevor der Alarm losgeht. Also weil die Raketen dort natürlich schneller sind als zum Beispiel in Lviv oder so. Und dann ist es auch noch so, dass teilweise auch, also es keine Zeit ist zu rennen und die Leute rennen auch gar nicht mehr. Aber trotzdem obwohl so eine scheinbare Entspanntheit ist, ist es natürlich trotzdem angespannt, ob irgendwo was einschlägt, wo es dann einschlägt und so. Und ich habe diese App noch und man kann da auch immer, es gibt mehrere Apps und ich habe eine auch, da sieht man immer die Landkarte, wo gerade bombardiert wird. Und das war jetzt auch wieder so, dass mal die ganze Ukraine komplett, die Region wird dann so rot eingefärbt und zwar auch jetzt auch die letzten Tage immer wieder, dass der Großteil oder fast das ganze Land eingefärbt war.
Einer Ihrer Gastgeber hat es Casino genannt.
Ja, Glücksspiel im Grunde. Also ob man getroffen wird oder nicht, ob man, das ist halt so, es gibt zwar überall so Keller und Luftschutzbunker, Aber je nachdem auch, wo man ist, also in Cherson hatten wir zum Beispiel die Lesung im Bunker, in Saporischschja hatten wir die Lesung auch im Bunker. Aber die Leute rennen auch nicht immer in den Bunker, wenn es Alarm gibt, weil man halt einfach nicht mehr, also sein Leben nicht mehr führen könnte, wenn man das denn täte. Und dementsprechend aber es werden Wohnhäuser bombardiert, es werden Krankenhäuser bombardiert, es wird zivile Infrastruktur bombardiert, es wird, was halt in Cherson auch ist, diese ganzen, also das nennen die Russen Safari, also dieses Jagen von Zivilisten mit Drohnen, also das ist ein Spitzname dafür, ja.
In Ihrem Roman 74 geht es darum, es selbst zu sehen, die Menschen, die Gegend nach dem Genozid. Sie sind mit den Bildern im Fernsehen aufgewachsen, mit den Geschichten von der Verfolgung der Jesiden und vom Krieg in der Ukraine kannten Sie auch wieder die Bilder.
Ja.
Was ändert sich, wenn Sie die Gewalt, wenn Sie das Grauen aber mit eigenen Augen sehen?
Naja, also zum einen ist es erstmal, wenn man da hinfährt, also man fährt dahin und man weiß, man kann auch wieder wegfahren. So. Also das ist einerseits, also man weiß, man ist jetzt nur für eine kurze Zeit da. Allerdings für diese Zeit setzt man sich ja dem auch aus. Also man ist ja nicht, man ist trotzdem unter den Bomben zum Beispiel. Oder man muss trotzdem über die Checkpoints fahren. Und man ist trotzdem an einer Straße, wo links und rechts alles vermint ist. Und ich finde das, ja, also aus der Ferne, Ist es abstrakt, auch wenn man viele Berichte liest, man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Es ist auch wie so eine räumliche Sache manchmal, wenn man dort ist. Also man zum Beispiel im Shingal war das für mich wichtig zu sehen, dass
also in Shingal in Kurdistan,
genau,
in der Region,
genau,
wo viele Jesiden gelebt haben.
Genau, wo die Jesiden ermordet wurden 2014 vom sogenannten Islamischen Staat, dass das Land so flach ist. Und dass es so kahl auch ist und dass man halt wirklich teilweise kilometerweit sehen kann. Und dass die Leute, als sie damals vor dem IS geflohen sind, kaum Chancen hatten, sich irgendwie zu verstecken. Also das ist nicht irgendwie eine bewaldete Landschaft, wo man sich im Wald dadurch schleichen kann, sondern im Gegenteil. Genau so war es, solche Dinge. Oder auch diese Details zum Schreiben, das ist auch wichtig. Also in der Ukraine war das zum Beispiel je näher man an die Front kam, ist der Asphalt durch diese Panzer, die haben so den eigentlich im Grunde die Straßen kaputt gemacht. Da sind so Rillen. Und wenn man mit dem Auto drüber fährt, fängt es dann an zu summen. Also man hört dann immer so ein Summen. Und je näher man an der Front ist, desto mehr ist diese Straße sozusagen aufgeraut. Da wird das wie so ein Gesang. Also wenn man über diese Straßen fährt zum Beispiel. Das sind solche Sachen, die man irgendwie aus der Ferne natürlich nicht beschreiben kann. Und ich glaube, für mich ist es schon wichtig, irgendwie auch dort zu sein. Auch also in der Ukraine jetzt auch, weil das sind auch meine Kolleginnen und Kollegen. Und ich war auch oft in Czernowitz zu Gast und wir haben da zusammen gelesen, als es noch nicht diesen groß angelegten Angriffskrieg gab und es nur diesen, nur in Anführungszeichen, also wirklich in Anführungszeichen im Osten der Ukraine, aber sozusagen in halb, naja, Friedenszeiten kann man auch nicht sagen, aber halb Friedenszeiten. Und es war wunderbar für mich, ich war davor noch nicht in der Ukraine, ich habe nie was mit der Ukraine zu tun gehabt. Und es war toll, dort gewesen zu sein und deswegen habe ich so eine Verbundenheit auch so dazu gespürt und wollte dann auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen dahin.
Ja. Und Ihre Kollegin, die Lyrikerin Jarina Czornochus, die war selbst im Krieg auch, sie war als Sanitäterin dort und in ihrem ersten Roman, Die Sommer, überlegt die Leila, ihre Hauptfigur, die ihnen ähnlich ist, ob sie auch in Kurdistan kämpfen sollte. In 74, dann im nächsten Buch überlegen sie das selbst, als sie die kurdische Generalin treffen. Inzwischen sind Jahre vergangen und in der Ukraine, es ist ein anderer Krieg und es geht nicht um ihre Familie. Aber hatten Sie da auch wieder diese Gedanken in solchen Gesprächen, wenn Sie mit der Kollegin, mit der Jarina Czornochus sprachen, solche Gedanken?
Für mich, also ich habe ja auch keine militärische Ausbildung. Also für mich glaube ich selber gerade, das ist ja, ich meine, das ist eine schwierige Frage, aber ich verstehe, also das ist ja, wie jetzt auch in Kurdistan mit dem Pazifismus, ist es so einfach, wenn man nicht angegriffen wird. Und das war bei den Jesiden 2014, der IS hat sie überrollt, ermordet, er hat auch also es stand auch vor den sozusagen kurdischen Autonomieregionen, vor den Grenzen das auch noch zu überrollen, hat ja Millionenstädte überrollt und überall Verbrechen verübt. Und in der Ukraine hat Putin diesen Krieg begonnen. Er hat einfach die Ukraine überfallen. Es kommt ja bis heute ja täglich zu Menschenrechtsverletzungen, wie zum Beispiel jetzt in Cherson mit diesen Drohnen. Oder es gab Butscha beispielsweise. Und das ist, also ich verstehen ist vielleicht das falsche Wort. Das ist ja wie nennt man das? Aber ich kann es auf jeden Fall irgendwie nachvollziehen.
Mitfühlen.
Und ja, also es ist natürlich auch ich meine, hier redet man so einfach, aber wenn man angegriffen wird, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht, ist es natürlich verständlich, sich auch zu verteidigen. Und es bleibt einem meistens auch keine andere Wahl, ja.
Ich dachte auch, dass, also weil dieses Motiv bei Ihnen zweimal auftaucht in den Büchern, dachte ich auch, dass es auch eine Frage ist, wie eine schwierige, einfache Antwort auf die Ohnmacht.
Ja, und es geht auch ums Überleben. Also es ist ganz, es geht ums Überleben auch für die Ukraine. Also wenn sie nicht kämpfen, gibt es keine Ukraine mehr. So. Ja, also so einfach ist das. Und das ist halt, ich meine, beim IS ist es auch, es blieb keine andere Wahl, als zu kämpfen. So, also das ist auch, dass damals auch, als diese Diskussion waren, ob man die Peschmerga mit Waffen beliefern soll oder nicht. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Der IS stand vor der Tür, der hat ein Massaker nach dem anderen verübt. Also was bleibt den Leuten anders übrig? So, mit denen konnte man nicht verhandeln, ja.
Ihr Roman 74 hat eben noch auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis gestanden. Darüber, wie die Entscheidung gefallen ist, haben wir eben schon kurz gesprochen. Und Sie werden zu vielen Veranstaltungen damit eingeladen. Sie bekommen Preise, gerade den Erich-Löst-Preis in Leipzig bekommen. Wie geht's Ihnen eigentlich mit dem Betrieb, also so mit dem Literaturbetrieb, der neben dem Schreiben eben auch dazugehört, wenn man davon leben will?
Ja, ich habe, wie soll man sagen, man ist natürlich, wenn man schreibt, man ist da drin. Es gibt, glaube ich, auch nicht nur den Betrieb, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze, die ich sehr mag, deren Bücher ich gerne lese. Es gibt persönliche, ja, Freundschaften und Abneigungen, wie es halt immer so ist, überall. Man mag Leute, man mag Leute nicht. Man mag viele Leute auch wirklich nicht. Aber ja, mit dem Betrieb. Also ich habe gerade, muss ich sagen, ich kann nichts verallgemeinern. Ich habe Mühen mit manchen. Es ist schon, also auch mit diesem Thema oder mit meinen Themen insgesamt, mit diesem Krieg zum Beispiel. Jetzt Krieg in der Ukraine. Es interessiert leider viele Leute nicht, muss man sagen. Mit den Jesiden. Ja, es ist, also ich krieg, ja, es ist, es, alle sagen immer, es ist irgendwie ein wichtiges Thema, aber es ist ja so brutal und das, es sind auch so Rückmeldungen, die ich kriege, wo ich mich manchmal ein bisschen auch wie so ein Alien fühle oder auch schon länger, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wenn man mit diesen Realitäten halt viel zu tun hat und viele Sachen sich halt um ganz andere Sachen in diesem Betrieb drehen. Und ich habe Mühe teilweise auch mit einem, gerade jetzt aktuell oder auch so ein bisschen länger als aktuell, mit dem Umgang mit Antisemitismus. Also und teilweise finde ich, das lässt sich nicht auf den ganzen Betrieb übertragen. Aber es gibt es auch, dass man zum Beispiel, wenn man mit jüdischen Autorinnen zum Beispiel auftritt, dass einem dann andere sagen, so okay, jetzt bist du mit der, die ist so zionistisch aufgetreten, jetzt will ich nicht mehr mit dir auf einer Bühne sein. So diese Dinge, die bereiten mir gerade irgendwie, ja, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, gelinde gesagt, ja.
Ihr Roman 74, der ist dokumentarisch. Sie reisen mit ihrem Vater mehrmals nach Kurdistan, ins Grenzgebiet Türkei, Syrien, Irak, wo der IS eben 2014 diesen Völkermord angerichtet hat. Und wie in einer Reportage oder heute fast noch wie in einem Podcast geht's auch um Sie selber in der Situation, als Autorin selber. Aber also was ich mich gefragt habe, Sie sind immer wieder konkret mit Ihren Gefühlen, Sie machen aber kaum Meinungen daraus, Sie entrüsten sich nicht.
Ich meine, es ist auch schwer, was für Meinungen soll man da haben, also was für eine Meinung soll man schon zum IS haben, so.
Also ich fühlte mich sehr daran erinnert, okay, das ist ganz klar auch Handwerk. Also ja. Leserinnen, Leser eben nicht vorzuschreiben, was sie fühlen sollen, sondern dass sie sehr versuchen, sehr sachlich, sehr konkret ihre eigenen Gefühle zu ergründen, aber ohne eine Zusammenfassung zu liefern, ohne eine Erklärung dazu zu liefern, ohne eine klare Meinung nochmal draufsetzen zu wollen.
Ja, also es ist ja auch, ich meine, es ist ja, für mich war die, es war so ein bisschen beim Schreiben auch den Versuch, dass es dieser Genozid passiert, dass sind diese unfassbaren Gräueltaten passiert. Und erstmal bestand die Aufgabe, das irgendwie in eine Sprache zu bringen. Und wo man irgendwie eigentlich nicht mehr sprechen kann oder nur noch aneinander reihen kann. Also es gibt so diese beiden Extreme, die sowohl Protagonisten, es haben Leute immer ganz viel darüber geredet oder gar nicht. Und das habe ich auch beim Schreiben, dass dieses Gefühl, kann man sagen, damit war ich auch konfrontiert, dass ich irgendwie entweder ich konnte alles aneinander reihen, aber dann ist es eine Gräueltat nach der anderen oder ich war unfähig zu schreiben. Und das war der Versuch, irgendwie das zu verstehen, was dort passiert ist, das zu rekonstruieren. Das war ja, als ich angefangen habe zu schreiben, war das ja auch noch nicht, also vorbei mit dem IS. Der ist ja jetzt auch noch nicht ganz vorbei. Also es gibt immer noch IS-Zellen, also er ist noch nicht, aber er hat kein Kalifat mehr, kein Territorium in Syrien und im Irak. Aber damals gab es noch IS-Enklaven und solche Orte, die halt noch nicht zurückerobert wurden. Und das war die ganze Aufgabe, irgendwie das zu bewältigen. Und ich glaube, ich halte Leserinnen und Leser auch für mündig. Die können selber irgendwie etwas, sich die Einzelteile zusammensetzen. Ich muss ihnen das nicht irgendwie vorkauen.
Weil Sie eben gesagt haben, mit diesem Thema, ja, dem Grauen dieses Themas, aber auch mit ihrer Herangehensweise, dass sie sich manchmal ein bisschen wie ein Alien im Literaturbetrieb fühlen. Ich habe gedacht, ich habe sie im Frühjahr bei der Buchmesse gesehen, wie sie bei einer der Partys von einem großen Verlag da gerade angekommen sind, so von einer der Partys immer wie so ein Klassentreffen der Branche sind, berühmte Menschen und so. Und ich habe gedacht, ob sie das dann auch mal hinter sich lassen können, ob sie es auch mal trennen können, dass sie sich den Gossip gönnen, machen, Zigarette halten, wie Ingeborg Bachmann irgendwie ihrer Rolle spielen als bekannte Autorin.
Ach so, nee, ich glaube weniger so spielen. Man ist ja, wenn man so an diesem Buchmessen denkt, dann ist es ja eher weniger so eine Rolle spielen, sondern man trifft halt so Freunde, Kolleginnen, Kollegen, man freut sich, Leute wiederzusehen, natürlich. Also dann ist man ja, ich glaube, das ist aber ehrlich gesagt auch nicht anders als irgendwie außer dass die Themen vielleicht andere sind und die Leute ein bisschen anders, ist es ja auch nichts anderes als bei der, weiß nicht, Branchenfeier von der Sparkasse aus Castrop-Rauxel.
Ganz klar, es ist so. Ich habe nur gedacht, ich hatte sie ja da auch getroffen und hatte ihr Buch eben in den Knochen. Und all das, was sie eben auch mit den Gräueln eins ans andere. Und dann habe ich sie da gesehen und ich war irgendwie so froh.
Das zu beobachten,
dass es einfach auch so einen Alltag gibt, so was anderes, normales.
Also nee, natürlich. Also ich meine, das gibt es. Ich meine, das gibt es natürlich auf jeden Fall. Das gab es ja auch zum Beispiel. Also ich meine, bei dieser Reportage, die ich geschrieben habe in der Ukraine, bei der Reise gab es das ja auch. Also abends, also es war Alarm, also Luftalarm, aber wir saßen dann abends auch, es war halt Ausgangssperre, aber dann saßen wir halt im Hotelzimmer, haben Wein getrunken und auf dem Balkon geraucht. So. Also das ist ja, gibt es ja trotzdem auch. Also es ist halt, selbst in diesen Kriegsgebieten gibt es. Es kommt natürlich drauf an, wo man ist und wie nah man wo ist und wie gerade die Situation ist. Dann gibt es das manchmal halt nicht mehr. Aber es gibt auch immer wieder dort auch solche Momente. Genau. Und natürlich in diesem Literaturbetrieb. Also das ist, ich glaube, genau was ich meinte. Also jetzt nicht jetzt auf die Messen oder irgendwie solche Sachen. Aber dieses Alien-Gefühl ist, glaube ich, eher so ein allgemeines, was jetzt nicht nur auf dem Betrieb, sondern allgemein, finde ich gerade in Deutschland, also ich verstehe nicht, wenn ich solche Sachen höre wie Deutschland ist kriegsmüde beispielsweise, wo ich mir denke, so wo sind hier die Raketenangriffe, wo sind hier die Drohnen, so, also wo wird irgendein Elektrizitätswerk beschossen und irgendwie eine Riesenstadt hat Stromausfall. Also das macht, also ich glaube, das ist dieses bisschen, was gerade so ein bisschen so ein Eindruck ist, dass man hier so ein bisschen einfach so irgendwie so eher, das ist alles auf Ablenkung, Eskapismus gerade, dass man irgendwie so ein bisschen sich verhält, als hätte man mit dem Rest der Welt irgendwie nichts zu tun. Das ist vielleicht das, was ich irgendwie so befremdlich finde und was teilweise auch im Literaturbetrieb ist. Also, dass man so, ja, also wenn man dann so Sachen hört, oh, nicht schon wieder was vom Krieg oder ah, oh, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu viel und so weiter. Das ist befremdlich ein bisschen, aber gut, das ist, ja.
Ronja Uthmann ist hier heute zu Gast. Der Titel von ihrem Roman 74, der bezieht sich auf den Genozid an den Jesiden von 2014. Wie geht diese jesidische Zeitrechnung nochmal, diese Zeitrechnung der Gewalt?
Ja, also 74 steht für 74 genozidale Massaker an den Jesiden, 74 Verman. Das ist aber eine symbolische Zahl. Also eigentlich waren es 72, das ist auch eine symbolische Zahl. Und man hat dann weitergezählt. 73 war der Anschlag von Al-Qaida in Shingal auch. Das war der größte Anschlag der irakischen Geschichte in zwei jesidischen Ortschaften. Und 2014, also die Nummer sozusagen 74, der Genozid durch den IS. Aber es gibt eine lange Verfolgungsgeschichte, die Jahrhunderte zurückreicht. Eigentlich, seitdem es die Jesiden gibt, werden sie verfolgt, kann man sagen. Im Osmanischen Reich war es besonders extrem. Da waren sie nicht, es gibt ja so ein System, wo die Religion sozusagen, dieses Milez-System im Osmanischen Reich, die Jesiden standen außerhalb. Die waren nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt. Sie haben kein Buch, also kein schriftliches, aufgeschriebenes Buch. Sie haben nur in Anführungszeichen, sie haben mündlich überlieferte Texte. Und ja, waren deswegen außerhalb dieses Systems und waren im Grunde vogelfrei. Also man konnte die halt jagen und das ist viel passiert.
Können Sie sich erinnern, wie das in Ihrer Kindheit gewesen ist mit diesen Geschichten, wer die Ihnen erzählt hat? Oder war es eher auch so, dass die Erwachsenen erstmal miteinander davon gesprochen haben und Sie waren noch klein und haben das sozusagen erstmal schon, also ohne dass man es Ihnen tatsächlich direkt erzählt hat, einfach so mitgehört, diese Sachen?
Ich weiß gar nicht, wann ich das gehört habe. Aber ich weiß zum Beispiel diese Geschichte, dass der Vater von meiner Oma ermordet wurde, weil er Jeside ist. Das wusste ich schon eigentlich, seitdem ich klein bin, wo meine Oma nie darüber geredet hat. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Die hat erst als sie selber damals, 2014, geflohen ist und in Deutschland dann war, dann hat sie angefangen, die ganze Zeit davon zu reden. Davor kann ich mich nicht dran erinnern, aber vielleicht hat sie mit anderen darüber geredet. Es ist ja manchmal, dass die Leute mit dem einen oder mit dem anderen nur reden. Aber ich kenne diese Verfolgungsgeschichten auf jeden Fall. Mein Vater hat davon gesprochen, das war immer so irgendwie ständig schon Thema. Und ich habe halt als Jugendliche gedacht, so ja, das ist jetzt alles in diese Horrorgeschichten aus der grauen Vorzeit. Und es wird jetzt alles irgendwie, die Leute werden vernünftig und hören auf, irgendwie andere zu verfolgen wegen, was weiß ich, angeblich ungläubig. Also auch die Geschichte, also mein Uropa da, das wissen wir ja alle sehr detailliert, wie er ermordet wurde. Das wurde sehr detailliert irgendwie erzählt. Da ist er ja auch so auf dem Weg und also von der einen Ort in den nächsten und dann hat er sich unter einen Baum gelegt zum Mittagsschlaf und dann, man erkennt ja Jesiden, traditionelle Jesiden auch an ihrer Kleidung und an dem, die Männer haben so Schnurrbärte, daran erkennt man sie und dann wurde, also er wollte nicht konvertieren, da kamen Leute und die haben ihn dann mit dem Schwert, Bajonett, Säbel, irgendwas war das und ein Freund von ihm konnte dann wegrennen und der hat das dann berichtet, wie das passiert ist. Und das, ja, das spielt natürlich, also es wird ja immer weiter erzählt. Und ich dachte halt irgendwie, dass es halt, ja, das war halt damals so. Und jetzt, ach, das geht es nach vorne, obwohl das natürlich nicht gestimmt hat.
Haben Sie dann tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass Ihnen diese diese Dinge, die sie als Kind gehört haben, dass die ihnen später, als sie dort waren, dass sie ihnen vertraut vorkamen, dass sie ihnen eigentlich wie eigene Erinnerungen vorkamen, dass sie also sich mit den Bildern vor Ort gemischt haben?
Ja, auch die Geschichten zum Beispiel von Frauen. Früher war das ja so, die wurden ja auch verschleppt und vergewaltigt, zwangsverheiratet, mit Muslimen konvertiert. Das gab es auch bei uns, also von Vorfahren, das sind so teilweise Geschichten, wo man die ein bisschen weiter zurückgehen als ja zum Beispiel mein Uropa auch, aber auch in der Zeit noch. Und man kannte diese Geschichten und damals durften die Frauen beispielsweise nicht mehr in die Gemeinschaft zurückkehren, wenn die einmal verschleppt waren. Und es macht, also eher, 2014 ist halt diese Vergangenheit, die ich immer so als diese düstere Vorzeit gesehen habe als Kind oder als Jugendliche, die wurde dann so zur Gegenwart und irgendwie da, das war so schockierend auf eine Art, dass diese düstere Vorzeit irgendwie nicht vorbei ist, sondern dass sie unsere Gegenwart ist und dass es kein Ende hat und worunter meine Großmutter gelitten hat, also weil sie ohne Vater dann aufgewachsen ist, auch mehrmals selber dann vertrieben wurde und in Angst, wirklich immer in Angst gelebt. Also wirklich, meine Oma hatte immer Angst. Und dass diese Angst, ja, dass sie ihre Berechtigung hatte und dass nichts vorbei ist. Und dass halt dass Jesiden gejagt werden, dieses Gejagtwerden, glaube ich, dass das kein Ende hat. Und als ich dort war, muss ich auch sagen, dass ich teilweise auch, ich war sehr wütend. Also, ja, wenn wir zum Beispiel, es waren auch so Kleinigkeiten, wenn wir wollten irgendwann nach Lalisch ins Heiligtum und hatten dann einen, es war, haben dann, weil wir da und noch so unterwegs waren, haben dann so ein Taxi genommen, mein Vater und ich. Und wir haben nicht mal das Taxi direkt nach Lalisch, sondern damit schon irgendwie geahnt, dass wir dahin wollen. Und dann hat er die ganze Zeit über die Jesiden geschimpft. Und es war für mich so...
Wer, der Taxifahrer?
Ja, ja, ja. Oder einer, der dann zum Beispiel extra noch so Koransurengesänge angemacht hat, absichtlich. So. Oder, also wir hatten natürlich, wir haben auch andere Erfahrungen gemacht. Auch es gibt auch sehr viele aus der Mehrheitsgesellschaft, die sehr jesidenfreundlich sind. Aber wir haben auch diese Erfahrung gemacht. Und das macht einen schon auch wütend. Oder wenn man den Ort sieht wie Shechan, was eigentlich ein jesidischer Ort war, wo auch Massaker stattgefunden haben. Und das ist jetzt in der kurdischen Autonomieregion und die haben da, die Muslime haben da so viele Moscheen reingebaut und das ist eigentlich eine jesidische Stadt gewesen. Und das macht einen dann schon so, ja, also wir haben dort immer noch, wir haben dort keinen Platz, wir können dort nicht sein und die dort sind da, weil sie nicht weg konnten und im Grunde warten sie auf den nächsten Genozid. Die Täter laufen frei rum, es wird über eine Amnestie diskutiert, die Dörfer der IS-Familien, die sieht man ja vom Shingal aus und die Leute sind teilweise zurückgekehrt, bei den Jesiden ist alles kaputt, die Weltgemeinschaft interessiert es nicht, also das macht schon bitter auch, ja.
Über wie viele Menschen reden wir, wenn wir von den Jesiden sprechen?
Oh Gott, das ist schwer zu sagen, weil die Jesiden sind sehr verstreut. Es gibt in Georgien Jesiden, es gibt in Armenien Jesiden, es gibt im Irak, da wo die größte jesidische Gemeinschaft ist, sowohl im Shingal jetzt, das vom Bagdad sozusagen theoretisch kontrolliert wird, praktisch auch durch Iran-treue Milizen. Und in Kurdistan, in der Autonomieregion, gibt es Jesiden. Es gibt in Syrien noch vereinzelt Jesiden. In der Türkei gibt es ganz wenige, gab es mal mehr. Also in den kurdischen Gebieten eigentlich überall, aber die sind also in den kurdischen Gebieten der Türkei eigentlich kaum mehr.
Und stimmt das manchmal? Ich weiß nicht, also dieses, dass man sagt, in Deutschland leben mehr Jesiden als in Kurdistan?
Ja, ich weiß die Zahlen ehrlich gesagt nicht so genau. Wenn ich so Zahlen suche, finde ich immer sehr unterschiedlich. Es wird sehr viel geschätzt, werden nicht so wirklich gezählt. Also man kann schätzen, vielleicht 1 Million weltweit. Ich meine, jetzt sind sie wirklich überall verteilt. In Australien, in Kanada, Frankreich, in Deutschland 200 bis 250.000. Und seit den 60er Jahren leben Jesiden hier. Also sie sind als Gastarbeiter damals gekommen. Und viele Leute, das checken ja die Leute auch immer nicht so ganz, viele, die damals als Gastarbeiter aus der Türkei gekommen sind, sind ja nicht Türken gewesen, sondern Kurden, jesidische Kurden, Aleviten, Armenier, Aramäer. Und gerade für die Minderheiten war das auch eine Möglichkeit, aus der Region, wo sie verfolgt werden, rauszukommen.
Ihr Vater hat eine deutsche Frau geheiratet. Wie fand die jesidische Familie das?
Ja, die sind dran gewöhnt. Also, wie fanden die das? Oh Gott.
Ihrem Buch steht ja, dass sie damit keine, also nach der jesidischen Vorstellung sind sie ja keine Jesidin, weil sie eine deutsche Mutter haben.
Ja, das auf jeden Fall. Also, ja, das ist genau, obwohl die Leute sich da auch schon wieder nicht einig sind. Ja, das ist, also ich kenne das ja nicht anders, deswegen, es ist außergewöhnlich, jetzt gibt es ja mehrere, aber damals waren wir so einer der ersten, die ein jesidisches, ein nicht-jesidisches Elternteil haben. Es ist einfach die Realität, wenn man das Land verlässt und irgendwo anders hingeht und nicht mehr in der jesidischen Dorfstruktur lebt, wo alle um einen rum jesidisch sind, dann heiraten Leute auch Leute von außerhalb sozusagen. Aber zum Beispiel, mein Vater hat nie gebrochen. Also der ist nicht, also wir haben immer Kontakt mit unserer Familie. Wir waren auch viel mit unserer Mutter bei unseren Großeltern im Dorf, weil mein Vater nicht konnte. Also wir sind mit unserer Mutter reingereist, also nach Kurdistan, in das jesidische Dorf gereist. Wir sind auch mit unserer Mutter, auch zum Beispiel, ich war mit meinem Vater dort, aber ich war auch mit meiner Mutter unterwegs. Also so. Deswegen, ich kenne das nicht anders.
Wie war das für Sie in der Schule? Hat die Herkunft eine Rolle gespielt? Sie sind 93 in München geboren. Haben Sie von den Ferien in dem Dorf erzählt, wenn die anderen so mit Stories aus Mallorca und von Kreta irgendwie kamen?
Ja, das war natürlich auch, es war lustig auf eine Art. Also irgendwie als Kind natürlich auch beklemmt, weil Syrien eine Diktatur ist. Das ist immer in eine Diktatur zu fahren. Und das ist wirklich, ich muss sagen, egal wie klein man ist und wie wenig man checkt das auf jeden Fall. Man weiß, was man muss jetzt die Klappe halten, nicht sagen, das nach Kurdistan, sondern nach Syrien. Das ist ja offiziell arabische Republik.
Genau, also
Syrien.
Kurdistan zu sagen, genau. ist ja ein politischer Begriff oder verbindet ja eine bestimmte Vorstellung damit, dass überhaupt ein Kurdistan existiert, wird ja von der Türkei, von Syrien geleugnet.
Genau, überhaupt, dass da Kurden leben auch und dann halt überall diese Bilder von dem Diktator und seinem Vater, dann diese Spitzel, dass man weiß, dass Spitzel ist, dass Leute verschwinden und so weiter. Also da muss man nicht irgendwie groß politische Bildung genossen haben, sondern das checkt man eigentlich ziemlich schnell. Und aber an das Dorf zum Beispiel als Kind, wenn wir da hingefahren sind und dann nach den Sommerferien meine Geschwister und ich erzählt haben, wir haben ja sehr gern davon erzählt. Das waren ja sehr Geschichten, die niemand sonst erlebt. Das ist auch, das sind ja auch wie so in dem Sinne aufregend so. Also da, haben in Lehmhäuser, also meine Großeltern haben in Lehmhäuser gewohnt, mein Onkel, meine Tante, es ist wirklich so. Ja, selbstgebaute Lehmhäuser.
Und es war so heiß, dass sie draußen geschlafen haben im Hof und so.
Genau, und bei Neuros, bei Neujahr, haben wir mit der Kalaschnikow in die Luft geballert. Und wir haben, es gab die Tiere, es gab manchmal in der Nähe vom Dorf Nomaden, es gab die Hirten, es gab die Schafe, wir waren ein Haufen Kinder, es war auch sehr lustig. So. Und das haben wir sehr gerne erzählt und das hat auch manchmal, hat auch Leute manchmal schockiert, was wir so erzählt haben, weil das natürlich total, ich glaube, in so Münchner Umland Ohren sehr, sehr wild klang irgendwie. Es war auch manchmal sehr langweilig dort, das muss man auch sagen.
Wie sind Sie da hingefahren, so in der langen Autokolonne der Gastarbeiter?
Wir sind geflogen.
Ich hatte so die Vorstellung, Sie haben hinten im alten Benz gesessen und hatten so einen Block auf dem Schoß und haben schon an Romane entworfen.
Nee, aber ich habe tatsächlich dort geschrieben, also so, weil mir, es war ja immer mittags so heiß und dann war es super langweilig, dann war immer so 8 Stunden Stromausfall manchmal und dann, dann was soll man tun mittags, wenn alle drin sitzen, also so ein bisschen. Nee, aber es ist eigentlich schon. Also ich wünschte, ich könnte da nochmal hin, weil es war wirklich, es gibt diesen einen riesen Garten und es war schon, wir sind dann man konnte da hinfliegen, aber es ist halt, in dem Moment, wo man halt in beispielsweise in Damaskus oder Aleppo aus dem Flughafen geht, also man ist ja dann, hat man die großen Diktatorenbilder sozusagen, Hafez al-Assad und Bashar al-Assad, also ja, das ist natürlich, es hat sowieso die Kehrseite, das war irgendwie so ein bisschen, ja, das auf eine Art kann man sagen, als für ein Kind auch sehr, sehr paradiesisch, diese Sommern, gleichzeitig halt eigentlich das Gegenteil davon, also es gab eine sehr große Armut. Und es ist in der Diktatur.
1974, Ihren Roman haben Sie angefangen, haben Sie erzählt, als Sie eben von der Reise aus Kurdistan zurückgekommen sind, 18, 19. Da haben Sie ein anderes Romanprojekt weggelegt. Kann es sein, dass Sie mit dem anderen Romanprojekt irgendwann mal wieder weitermachen?
Muss ich überlegen,
mit einem fiktiven Projekt?
Das weiß ich noch nicht. Aber jetzt, genau, also das kommt ja alles. Das ist ja nichts irgendwie, vielleicht ist es bei anderen Leuten anders, aber ich denke mir nicht so irgendwas aus. Die Sachen kommen immer und dann schreibt man sie und arbeitet an ihnen und das ist dann irgendwie, ich glaube, vielleicht ist es irgendwann so, dass man sich das aussucht, aber jetzt gerade ist es immer noch so, dass die Sachen so, irgendwas hat dann so, ist dann so wichtig und das andere ist dann so weniger wichtig in dem Moment.
In dem Artikel für die Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über das Literaturfestival in den Frontstädten in der Ukraine, da schreiben Sie, Pläne für die Zukunft macht hier kaum jemand. Ist das auch ein bisschen Ihr Lebensgefühl?
Ja, das ist, oh Gott, das ist, ich weiß gar nicht. Natürlich, ich bin nicht in der Situation da drin, ich lebe nicht.
Aber in derselben Welt könnte man
sagen. Ja, also im Kopf bin ich. Also jetzt natürlich, es ist ja auch so, wenn man, deswegen bin ich auch froh, dass ich diese App manchmal noch habe oder, also dass ich da manchmal auch, man, also ich, abgesehen auch ohne App, wenn man dort sowohl im Irak als auch in der Ukraine war, da geht man geht zurück, aber man ist im Kopf dann trotzdem noch sehr, sehr viel dort. Und ich glaube, vielleicht ist es diese Selbstverständlichkeit, also für mich gibt es diese Selbstverständlichkeit nicht. Als ich so Abiturientin war ungefähr, mein Plan war eigentlich für ein Jahr zu meiner Oma zu gehen ins Dorf. Also damals hat mein Opa nicht mehr gelebt. Oder ja, zu Verwandten nach Aleppo. Irgendwie hatte ich so lose Pläne. Danach es kamen die Proteste gegen das Assad-Regime, dann der Krieg, dann der Genozid an Jesiden. Es sind Dinge passiert, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie passieren. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Genozid passiert. Viele Leute hätten nie gedacht, dass dieser Großangriff auf diese Ukraine, auch wenn es möglich schien, man kann sich das nicht vorstellen, dass Leute wirklich das machen würden, dass das wirklich passieren würde, dass die Welt das zulassen wird. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit sind für mich irgendwie auch nicht mehr da. Also alles, was ich dachte, was passieren wird, wo ich gehofft hätte, es wird nicht passieren. Viele Dinge sind passiert und ich kann nicht, also ich habe keinerlei Fähigkeiten irgendwie in die Zukunft, das abzusehen, was passiert. Es sind zu viele Dinge geschehen, auch zum Beispiel, dass Erdogan in Nordostsyrien einmarschiert ist, dass es keine Konsequenzen hat. Also viele Dinge einfach geschehen und deswegen, ja, gibt es diese Selbstverständlichkeiten für mich nicht.
Ronja Othmann mit ihrem Roman 74 hatten wir hier zu Gast im MDR Kulturcafé. Ich bin Carsten Tesch. 74 ist im Rowohlt Verlag erschienen, hat 512 Seiten. Dankeschön, Ronja Othmann. Alles Gute.
Danke.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.